Der Literatur-Nobelpreisträger V.S. Naipaul galt als einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten postkolonialen Literatur. Viele seiner Werke waren in Afrika, Asien und der Karibik angesiedelt. Jetzt ist dieser große Erzähler, Reiseschriftsteller und Essayist im Alter von 85 Jahren in seiner britischen Wahlheimat gestorben. Ihm und seinem Werk widmen sich heute auch die Kulturseiten im Netz und in den gedruckten Zeitungen. Die Kulturmedienschau von Anja Höfer.
Er war nicht lieb, sondern stachelig und von großer Klasse, schreibt Paul Ingendey zum Tod des britisch-karibisch-indischen Schriftstellers V.S. Naipaul in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bevor wir ihn loben, und es gibt genügend Anlass, V.S. Naipaul zu loben, denn er war ein kapitaler Schriftsteller und würdiger Nobelpreisträger, ist es wohl am besten, mit der Tür ins Haus zu fallen. Er war ein harter, kompromissloser, eitler und oft mürrischer Mann und entsprechend unbeliebt bei vielen Kollegen. Grausam, schlimm genug, um die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. In seiner Nobelpreisrede von 2001 bestand er auf dem Unterschied zwischen dem schreibenden Ich und dem lebenden Ich, dem Autor und dem Privatmann. Nur der erste sei von Belang. Damit wären wir schon beim Lob. V.S. Naipaul hatte enormes schreiberisches Talent und einen schlackenfreien Stil, sodass selbst die frühen Bücher zeitlos wirken. Kein Ornament, kein Zeitgeist darin, erst recht keine exotischen Geschmacksverstärker als Zugeständnis an magische Lokalitäten. Was von ihm bleiben wird, dürfte eine Menge sein, denn die politisch-kulturellen Umbrüche, die er seit Mitte des 20. Jahrhunderts beschrieb, haben sich nicht beruhigt und seine Literatur gehört Satz für Satz zum Besten der letzten Jahrzehnte. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Burkhard Müller, Bücher über das Reisen, darauf hat Naipaul immer bestanden, müssen vor allem eines sein, wahr. Diese Wahrheit erweist sich meist als hässlich. Dafür hat Naipaul mehr Ablehnung als Anerkennung erfahren. Er, der dem Kolonialsystem entrann, musste sich anhören, er perpetuiere den Hochmut und die Klischees der einstigen Kolonialherren. Dabei zeichnet sein am meisten angefeindeter Roman An der Biegung des Flusses nur die unumstößliche Tatsache nach, dass im Staat Zaire unter Mobutu alles, Infrastruktur und Gesellschaft, den Kongo hinunterging. Den resultierenden Zustand bezeichnete er als Busch. Doch das ist kein Vorwurf an die Afrikaner, sondern ein melancholischer Name für das, was Naipaul als die lähmende Kraft der Geschichte ansieht. Auch auf Twitter findet der Tod von V.S. Naipaul ein großes Echo. Der britische Schriftsteller Salman Rushdie schreibt, wir waren zeitlebens unterschiedlicher Meinung, wenn es um Politik und Literatur ging. Und ich bin so traurig, als hätte ich einen geliebten Bruder verloren. Der Journalist und Mitbegründer von Perlentaucher.de Thierry Chavel twittert, sehr traurig. Der große V.S. Naipaul ist gestorben. Ein rotes Tuch weniger für die postkoloniale Linke. In Locarno ging das letzte Filmfestival unter Carlo Chatrian zu Ende. Er wird dann neuer Chef der Berlinale. In der Taz bilanziert Lukas Förster. Locarno schön und gut, hört man oft, aber das sei doch nur etwas für Freunde des spröden Autorenfilms. Dabei ist das Besondere gerade die Spannbreite des Programms. In einigen Nebenreihen dominieren in der Tat sperrige, oftmals dezidiert politisch motivierte Dokumentarfilme und avantgardistische Formexperimente. Aber die Piazza Grande, das riesige Freiluftkino im Zentrum der Stadt, ist dafür im besten Sinne populistisch programmiert. Unter anderem mit Filmen von Spike Lee und David Fincher. Wenn Chatrian auch nur einen Teil der kuratorischen Freiheiten, die er und sein Team sich in den letzten Jahren in Locarno herausgenommen haben, an seinen neuen Arbeitsplatz herüberretten kann, dann stehen der Berlinale tatsächlich umfangreiche und aufregende Neuerungen bevor. Michael Ranze meint in der FAZ, auch in diesem Jahr verband Chatrian in 293 Filmen das Alte mit dem Unbekannten, das Neue mit dem Bewährten. Der Popularität der Piazza stellt er in der Padi di Domani-Sektion das junge, unabhängige Autorenkino entgegen. Und wer sonst hätte den Mut gehabt, den 13-stündigen Episodenfilm La Flor auf mehrere Vormittage verteilt in den Wettbewerb zu heben und mit Meg Ryan einen fast schon vergessenen Star des Hollywood-Kinos der 90er zu ehren?